Verantwortlich für diese Sendung Esperanto-Welle am 17. August 2011 ist Werner Devin. Immer am ersten Donnerstag und Mittwochs Mitte des Monats für Sie die Esperanto-Welle über MB Radio Treff 88,0. Wir begrüßen Sie recht herzlich, liebe Hörerinnen und Hörer, auf MB Radio Treff 88,0. Wir, das ist eine Redaktionsgruppe Esperanto. Oh, ich überschlag mich fast. Die Redaktionsgruppe Esperanto Welle und im Studio sind heute die Mitglieder René, Stefan, Werner und Werner, alle vom Esperanto Verein. Und wir sind heute bei unserer Themensendung. Die Sendung werden wir zum Erholen vom Reden und Hören etwas unterbrechen mit Musik. Und das Thema heißt heute die Sonneberger Leitsätze. Sonneberger Leitsätze hört sich so formal an. Sie sind beschlossen von der Bundesversammlung des Deutschen Esperanto-Bundes in diesem Jahr. Und Werner, was wollen diese Leitsätze eigentlich oder was sollen sie oder was stellen sie dar?
Diese neuen Leitsätze wurden in diesem Jahr beschlossen, 2011. Erstens, sie sind nichts Neues, aber sie fassen einmal alle aktualisierten Probleme zusammen, die mit dem Esperanto zu tun haben. Und weil sie so für lange Zeit oder längere Zeit angelegt sind, dachten wir, dass es gar nicht so schlecht ist, dass wir das mal mitteilen. Denn oftmals setzen wir voraus, dass unsere Hörer wissen, was Esperanto will, was die Bewegung will, was uns eigentlich antreibt, Esperanto zu praktizieren. Und nun denken wir, werden wir diese Sonneberger Leitsätze einmal vorstellen. Sie sind also autorisiert durch die Bundesversammlung der Mitglieder des Deutschen Esperanto-Bundes. Und Werner und liebe Mitstreiter hier im Studio, wir haben das nicht vorbereitet im Sinne, dass jeder nun sein Sprüchlein aufsagt, sondern wir werden aus unserer Praxis, die wir ja nun alle Mann hier miteinander sehr lange betrieben haben, über jeden dieser Punkte mal reden, ihn vorstellen, erläutern, damit unsere Menschen, die Bürger, die uns hören oder auch lesen oder auch irgendwie über uns erfahren, wissen, was wir eigentlich wollen.
Ja, ich wollte mal kurz die Zwischenüberschriften sagen. Die Leitsätze sind gar nicht so lang, das sind maximal anderthalb Seiten, aber sehr weitfeilig geschrieben. Und es sind drei Abschnitte aufgeführt. Erstens die allgemeine Sprachpolitik, zweitens Esperanto in der Europäischen Union und drittens Esperanto-Unterricht. Dazu hat man jetzt, wie du schon sagtest, eigentlich altbekannte Tatsachen oder Beschlüsse neu formuliert.
Ja, und da fangen wir gleich mal an mit der allgemeinen Sprachpolitik. Da steht unter erstens, und ich zitiere, wir unterstützen die Mehrsprachigkeit. Man muss dazu anfügen, in Klammern, es geht hier um die europäische Sprachenpolitik oder besser gesagt um die Sprachenpolitik in der EU. Also erstens, wir unterstützen die Mehrsprachigkeit. Was bedeutet das, René?
Das bedeutet für uns, dass jeder Mensch mindestens zwei, drei Sprachen spricht. Ja. Entweder die regionale, die vom Staat und Esperanto, internationale genau. Kommunikation.
Ja, erstens ist das die Esperanto-Losung, die du gesagt hast. Die hat auch schon Samenhof vor 125 Jahren definiert. Sprich drei Sprachen, die deines Volkes, die deines Staates. Das müssen nicht immer die gleichen Sprachen sein. und spricht international eine neutrale internationale Sprache. Aber die Esperanto-Freunde meinen auch etwas anderes damit. Wir unterstützen Mehrsprachigkeit. Werner, was könnten die noch meinen damit?
Ja,
in der EU.
Ja, in der EU ist das vielleicht einfach. Die EU hat, weiß ich was, wie viele Staaten, inzwischen schon 27. Und diese Sprachen alle zu berücksichtigen, macht natürlich ein großes Problem für die, die die EU führen wollen. Für die Mitglieder allerdings nicht. Die möchten ja alle ihre Sprachen gerne behalten. Ne?
Ja, eines der Grundprinzipien in der EU war von Anfang an, man muss auch wissen, man muss auch die Geschichte der EU so ein bisschen kennen. Das war früher kein Problem, da wurde Deutsch-Französisch gesprochen in der EU. Das war die uralte Montanunion. Man wollte, die Kernländer der EU sind nun mal die Franzosen und die Deutschen. Die wollten sich nun endlich mal einig sein und nicht mehr Kriege führen über die Vorherrschaft in Europa. Und aus dieser bescheidenen, damals aber mit, das waren Industrielle, die das gewollt und gemacht haben, ist dann eben nach und nach das geworden, was wir heute Europäische Union nennen. Ja, nee, wir wollen, dass jedes Volk, das Mitglied der EU ist, auch seine Sprache sieht in der EU, dass sie angewendet wird, dass man sie respektiert. Und es gibt da noch viele Probleme, die wir gar nicht so vordergründig behandeln, weil es gibt die wenigsten Völker, haben nur eine einzige Sprache in ihrem Land. Weder die Spanier, noch die Engländer, noch die Italiener, noch irgendwelche slawischen Völker sind rein sprachig. Sie haben immer verschiedene Völker in ihren Grenzen. Und die EU geht da zurzeit nicht so sehr darauf ein, indem sie sagt, also ein Land, eine Sprache, also ein Mitgliedsland, eine Sprache. Aber es passiert ja auch, dass Völker auseinanderbrechen. Und dann entstehen nun doch automatisch wieder neue Sprachen. Aber das ist noch ein anderes Thema. Wir wollen wirkliche, praktizierte Mehrsprachigkeit. Werner sagte ja schon, das ist finanziell und technisch ein Riesenproblem. Denn wenn man, bleiben wir mal bei 27 Sprachen, soll ja nun, wenn jemand in seiner eigenen Sprache spricht im Plenum der EU oder in den Kommissionen oder in diesen Arbeitsgemeinschaften, hat also das Recht, in seiner Sprache zu sprechen, muss es ja von jeder Sprache in jede andere übersetzt werden, simultan. Also wenn er Kroatisch spricht, weil die Kroaten sind ja noch nicht, also wenn er Slowenisch spricht, muss es in allen anderen mit übersetzt werden und umgekehrt. Das ergibt eine Kombination von ca. 500 verschiedenen Varianten. Das müssen die Dolmetscher dort beherrschen. Und es ist also technisch kaum möglich. Aber wir wollen, dass das so durchgesetzt wird, nicht um das Geld auszugeben, sondern um den Menschen klarzumachen, es muss eine Lösung geschaffen werden, die gerecht ist. Ungerecht ist wie auch immer motiviert und wie auch immer dargestellt und praktiziert. Das Ungerechteste ist, wenn man eine Nationalsprache als Sprache der EU nimmt. So, und das ist also der Punkt 1. Ja. Stefan ist ja, und Werner ist.
Ja, ja, ich wollte auch dazu sagen, wir wissen ganz genau, dass es praktisch nicht durchführbar ist. Und wenn man es durchführen will, wie du schon sagst, ist es nicht bezahlbar. Und die Augen, jetzt hast du mein Thema vergessen, was ich eigentlich sagen wollte.
Ja, es ist eine Frage, die man durchziehen muss. Einerseits ist das fundamentale Versprechen, jede Sprache wird akzeptiert und praktiziert in der EU. Und zum anderen ist das technisch durch die Erweiterung der EU gar nicht mehr realisierbar. Ich sagte ja, 500 verschiedene Varianten der Übersetzungen. Das muss also ein Dolmetscher, nicht einer, sondern ein Heer von Dolmetschern garantieren.
Ich weiß noch wieder, was ich sagen wollte. Das ist praktisch also nicht durchführbar. Man muss sich bis zu einer endgültigen Lösung, wie man es mal machen möchte, ja auf eine Sache einigen. Man hat ja schon versucht, meinetwegen sich auf zwei oder auf drei Sprachen oder auf vier zu einigen. Meist werden aber im Augenblick nur zwei angewendet und das wäre eigentlich Englisch und Französisch. Ne?
Ja, genau so.
Ja, und bevor es dann wirklich zu einer gemeinsamen, nehmen wir mal an, neutralen Sprache kommen wird, das wird seine Zeiten dauern. Das würde heißen, man müsste eigentlich alle Bürger der EU erstmal dazu bringen, dass sie diese Sprache sprechen. Erst dann könnte man sie einführen, weil die Grundlagen sonst nicht da wären. Die meisten würden das ja nicht verstehen. Das würde also 100 Jahre dauern.
Ja, na, das ist eine zweite Frage. Ja. Aber wichtig wäre schon die Konzeption, dass die EU sagt, wir kommen so nicht weiter. Ja. Einerseits wollen wir die viel kulturelle Variante Europas bewahren. Die alle Sprachen sollen da sein, alle Sprachen sollen gepflegt und unterstützt werden. aber andererseits müssen wir auch die EU regierbar machen. Aber inzwischen, liebe Hörerinnen und Hörer, ist eine kleine Pause dran. René wird wunderbare Musik auflegen in einer der großen Sprachen der EU.
Ah ja, ich muss erst mal gucken, wer da singen wird. Auf der CD steht Hanne Haller und die lassen wir jetzt singen.
Liebe Hörer und Hörer, hier ist Ondo Esperanto, die Esperanto-Welle des Esperanto-Vereins Nordbrandenburg. Wir haben heute ein Thema uns ausgewählt, die Leitsätze des Deutschen Esperanto-Bundes, die in diesem Jahr beschlossen wurden. Wir haben erwähnt den Ursprung der EU, denn die ist ja nicht auf einmal entstanden, sondern durch einen Prozess. Und Stefan ist ja altgedehnter Altbundesbürger. Und Stefan, Montanunion, erklär mal den Hörern, die es vielleicht nicht wissen, besonders den Älteren, die in der DDR groß geworden sind. Was war denn die Montanunion?
Also ganz wörtlich, sprachlich übersetzt heißt es der Gebirgsverein.
Ja.
Und es geht hier um die Produkte der Bergwerke und wie man die verkauft, wie man die Arbeit vielleicht irgendwie koordiniert in den verschiedenen Ländern und so. Also den wirtschaftlichen und politischen Hintergrund weiß ich am allerwenigsten.
Naja, da war ganz einfach, weil wegen der Vorherrschaft, der industriellen Vorherrschaft in Europa, sich die beiden großen Nationen zwei Kriege geliefert haben,
ja,
mit einem unendlichen Leid und Tränen und Blut, und haben gesagt, jetzt ist Ruhe, nun werden wir uns mal versuchen zu vertragen. Und das war gar nicht so einfach, nicht? Besiegte und Besieger, das ist ein Problem. Also sie haben es geschafft und sie haben es angepackt, aber das war so am Rande. Wir gehen ja weiter jetzt in unseren Leitsätzen.
Ja, zu diesem Rand hätte ich noch gern was gesagt.
Na,
ich habe da in Frankreich bei einem Esperantisten einen Film gesehen, leider nur einen Teil von dem Film. Und die Handlung war also, ein französischer Geschäftsmann hat, das war also in den ersten Jahren nach dem Krieg, ein französischer Geschäftsmann hat den Besuch eines deutschen Geschäftskollegen erwartet. Und die Deutschen sind dann auch gekommen, also die eine Familie ist zur anderen Familie gekommen praktisch. Und die Frau des französischen Geschäftsmannes hatte schwere, sagen wir mal, Antipathien gegenüber den Deutschen. Naja, ist nicht umsonst. Sie hatte drei Söhne und alle drei Söhne wurden durch das Hitlerreich getötet in jungen Jahren. Und dann wollte sie also die Deutschen nicht sehen. Und während der Besuch mit dem Ehemann, der, also mit den Franzosen und ich weiß nicht, vielleicht auch, ja, sonst war er Hausangestellter oder was vielleicht noch da war, war sie, die Ehefrau, oben in ihrem Zimmer und hat lange Zeit überlegt, ob sie denn runterkommen sollte und die Deutschen begrüßen. Und schließlich hat sie es doch getan und sie hat sich gleich auf Anhieb auch mit der Frau des Deutschen recht gut verstanden und aus diesem Erlebnis heraus, dass also diese Französin den Hass auf die Deutschen so überwunden hat, gewissermaßen, dass sie also die Deutschen da begrüßt hat, dieses Erlebnis haben diese beiden Familien dann so verarbeitet, dass sie sagen, ja, haben sie beschlossen, das sagen wir unserem Präsidenten, Charles de Gaulle.
Ja, naja, natürlich die große Politik besteht aus vielen kleinen Dingen und das ist eben eines dieser Episoden und davon wird es ja noch viel mehr gegeben haben. Ich bedenke mal, nach dem Ersten Krieg gab es ja den Roman von Falada, der eiserne Gustav, der gesagt hat, die Franzosen, Deutschen müssen noch wieder miteinander reden und ist mit seiner Droschke quer durch Deutschland und nach Paris gefahren, um die Deutschen mit den Franzosen wieder zu versöhnen, denn eigentlich gehören wir ja zusammen. So, jetzt wieder zu den Leitsätzen. Der zweite Punkt ist, wir setzen uns für eine Erziehung zum Respekt gegenüber allen Sprachen, insbesondere bei Kindern und Jugendlichen ein. Das hört sich so selbstverständlich an. Rana, was sagst du dazu? Was ist damit gemeint? Wir setzen uns für eine Erziehung zum Respekt gegenüber allen Sprachen, insbesondere bei Kindern und Jugendlichen ein.
Ja, das ist ganz klar. Es ist unterschiedlich bei den Jugendlichen, wie sie andere Bürger oder Kinder oder Jugendlichen aus anderen Staaten begegnen, je nachdem, wie sie erzogen worden sind, finde ich. Das hängt viel damit zusammen. Mit einem, ach, du sprichst ja Polnisch, was bist du bei uns? Mach, dass du wegkommst,
ganz,
ungefähr, ne?
Ganz genau.
Und
ganz
diese genau. Vorurteile kommen ja nicht von alleine. Die hat er sich nicht ausgedacht, sondern die hat er irgendwann aufgenommen und sie für richtig erkannt.
Ja.
Und nutzt sie jetzt auch. Und wenn wir uns dafür einsetzen, das macht ja die Schule auch, und in der DDR hat man ja auch ganz groß darüber getönt, aber es nicht mit allen gleich gemacht. Man hat sehr starke Unterschiede gemacht. Die Schulen und auch eigentlich alle viele Eltern erziehen ihre Kinder ja so, dass sie zu anderen Menschen zuvor vorkommt und freundlich sein sollen, ganz egal wer es ist. Das macht aber nicht jeder. Das kann nicht jeder einhalten, weil er, wie meine Meinung ist, eben durch ganz bestimmte Erziehungs- und politische Agitation zu einer anderen Meinung gebracht worden ist. Und das möchten wir überwinden.
Das ist also fundamental. Ja. Das heißt aber auch, ich muss meine eigene Kultur und meine eigene Sprache auch respektieren.
Ja.
Und gerade wir Deutschen, zumindest ist es mein Eindruck und ein Eindruck vieler Millionen von Deutschen, dass wir unsere eigene Sprache, unsere eigene Kultur missachten. Das kann ja auch nicht sein. Ich denke an diese europäischen Schlagerfestivals, die hießen mal auf Französisch und heißen sie Englisch, wo es verpönt ist, in Nationalsprachen zu singen. Es war nicht verboten, aber alle Völker sind eifrig dabei, nur in Englisch zu singen. Das ist also nach meiner Meinung nach eine Beleidigung der Völker, der Sprachen, der Kulturen in Europa und eines der Dinge, die wir meinen. So kann es nicht sein mit Europa, dass wir uns selber, sagen wir mal, verachten. Und ich weiß, wenn irgendwo Musik gemacht wird, und wir machen ja bewusst in unseren Sendungen auch deutschsprachige Musik, dass die Jugend, die deutsche Jugend, über die deutsche Sprache die Nase rümpfen. Und wehe, da ist in einer Diskothek wird da deutsche Schlager gesungen. Das kann ja wohl nicht sein.
Ja, mit diesen Schlagern, das Beispiel, der letzte Gewinn, den hier die Lena für Deutschland gemacht hat, da frage ich mich, warum überhaupt? Der Text kam aus den USA. Der Komponist saß in Dänemark und sie hat in Englisch gesungen.
Ja. Hat also mit Europa nichts zu tun.
Nein, das man müsste eigentlich sagen, internationales Festival. Und
ja, aber international heißt ja auch nicht Englisch.
Nein, nicht? Man kann natürlich singen, wie jemand will, aber wenn man sowas mit Ländern machen will, dann muss das Land auch seine eigene Kultur darstellen, bin ich der Meinung.
Also, dieser zweite Satz beinhaltet Respekt eines jeden vor anderen Kulturen, vor anderen Sprachen, wenn wir so wollen, auch vor anderen Rassen. Wir haben ja auch verschiedene Menschen hier in unserem Lande. Und das muss anfangen bei den Kindern als Selbstverständlichkeit. Schließt aber ein, was wir sagen, dass jeder seine eigene Kultur, seine eigene Sprache, seine Religion und so weiter eben hochhält und so weiter. Und da sind wir Deutschen natürlich Weltmeister im Selbstverleugnen, in der Selbstkasteien, was also schon peinlich ist. Es ist peinlich, wenn unser Präsident, der Bundespräsident, in der EU seinen Antrittsbesuch macht und in fehlerhaftem Englisch etwas reinschreibt in im goldenen Buch der EU. Und es ist peinlich, wenn der einzige Minister der EU, den wir haben, in einem miserablen, fehlerhaften, falschen Englisch seine erste Antrittsrede hält. Macht keiner. Ein gesunder Mensch würde in seiner Sprache sprechen. So, aber jetzt bleiben wir erstmal bei der Musik wieder und der René wird eine Musik präsentieren.
Ja, Hanne Haller singt den zweiten Titel.
Sie hören die Esperanto-Welle auf NB Radio 88,0, liebe Hörerinnen und Hörer. Und wir sind heute beim Thema Sonneberger Leitsätze. Das sind Leitsätze, die der Deutsche Esperanto-Bund aufgestellt hat und womit er seine Stellung zur europäischen Sprachpolitik zum Ausdruck bringt. Und der nächste Satz in diesen Leitsätzen: Wir unterstützen Initiativen zur interkulturellen Kommunikation im europäischen Rahmen. Ja, was heißt das genau? Das heißt, der Deutsche Esperanto-Bund bemüht sich, solche Treffen oder kulturelle Veranstaltungen, an denen mehr als ein europäischer Staat teilnimmt, zu unterstützen. Und im europäischen Rahmen, das heißt aber auch, wir wären als Deutscher Esperanto-Bund daran interessiert, eine Brückensprache zu nutzen. Das wird ja in vielen Fällen gar nicht möglich sein, weil oft beide Partner oder mehrere Partner diese Brückensprache gar nicht beherrschen. Wäre aber unser Ziel. Aber interkulturelle Verständigung und Kommunikation unterstützen wir auf alle Fälle. So verstehe ich das.
Ja, und da geht es nicht nur um Staaten. Natürlich auch ist das wichtig, wenn Repräsentanten der Staaten miteinander kommunizieren. Wir meinen auch damit, dass Jugendgruppen, Kindergruppen, wie auch immer, Partnerschaftsbeziehungen der verschiedenen Städte, jede Stadt, jedes Dorf in Deutschland hat zig verschiedene Partnerschaften im europäischen Raum, sogar über Europa hinaus. Das meinen wir, dass also die Basis, die Sportler, die miteinander wetteifern, und bis hin, wir sind ja hier im Osten von Mecklenburg-Vorpommern, dass wir, unser großer Nachbar ist ja Polen, ein Volk von 40 Millionen Menschen. Und da freuen wir uns, dass in diesen Grenzregionen eben die deutschen Schüler Polnisch und die polnischen Schüler Deutsch lernen. Und wenn die miteinander umgehen, dann sollen sie jeweils die Sprache des anderen mal sprechen bei diesen Treffen. Das halten wir für äußerst wichtig. Und wie gesagt, auf allen Ebenen soll eine Gleichberechtigung dieser Sprachen stattfinden. Und das geht eben nicht, wenn ich willkürlich die Sprache irgendeines fremden Volkes nehme und damit kommuniziere. Das ist immer eine Sklavensprache und das kann auf lange Zeit nicht gut gehen.
Ja, das fällt mir jetzt auch mal, obwohl ich das vorher gar nicht geahnt habe, fällt mir jetzt ein praktisches Beispiel ein. Unsere Kinder sind beiden Kinder sind nach Sachsen gezogen und alle unsere Enkel wohnen in dem Bereich bzw. verstreuen sich so langsam. Und vor ungefähr 10 Jahren habe ich das in Zittau erlebt, dass dort eine sozusagen Interscola oder sowas ähnliches existierte. Und zwar haben sich zwei Schulen, diesseits und jenseits der Grenze zu Tschechien, zusammengeschlossen und haben begonnen mit ihren Schulklassen, schon im frühen Schulalter, so nehmen wir mal um die vierte Klasse, dritte, vierte, fünfte Klasse, die Sprachen des Nachbarn in wichtigsten Begriffen zu lernen. Und dann haben die auch Schultreffen gemacht, die einmal auf der einen, einmal auf der anderen Seite der Grenze, und haben damit eigentlich das hier schon begonnen.
Ja.
Und zwar sogar mit Hilfe der Eltern und auch der Lehrer, die haben alle mitgemacht, so wie die beiden Dorf- bzw. Stadtparlamente. Ne? Die haben das alle unterstützt.
Ja. Und wir wissen ja als Touristen, dass man zwar im Hotel oder in bestimmten Punkten mit dem Englischen weltweit wunderbar hinkommt, aber so wie man diese Ebene verlässt und an die Basis der Völker geht, muss man schon, wenn man also längere Zeit in diesem Land ist, ich rede jetzt zwar von Touristen, da wissen wir, das funktioniert da und da, aber wenn ich in einem Land wohne und arbeite, und unser Stefan hat das ja hinter sich, da kann ich dann nicht mehr mit Englisch kommen, sondern da muss ich wirklich die Sprache des Landes versuchen zu lernen, so schnell wie möglich, auch wenn mir das nicht gleich gelingt, aber dass ich in der Lage bin, mich zu verständigen. Und Stefan, wie war das denn bei dir? Hast du mit Englisch alles bestritten in Portugal und Spanien oder hast du versucht, dort diese Sprachen zu erlernen?
Also ich bin weder mit Englisch noch mit Esperanto weit gekommen, bis auf ein paar einzelne Leute, die das eine oder andere verstanden haben.
Ja.
Als ich das erste Mal nach Portugal gekommen bin, das war also vor meinen Besuchen in Spanien, da habe ich Italienisch gesprochen und die Leute haben mich so ungefähr verstanden.
Ja.
Und dann war da ein junger Mann, der mir geholfen hat, von Italienisch auf Portugiesisch zu wechseln. Der Unterschied ist nicht viel mehr als zwischen norddeutschen und süddeutschen Dialekten.
Aha, aha.
Und dann vom Portugiesisch auf Spanisch ist der Unterschied ungefähr so viel wie zwischen hier und Holland.
Ja, naja, du hast jetzt gesagt, weder Englisch noch Esperanto. Esperanto hat ja eine besondere Rolle. Die Esperanto-Bewegung kommt nicht aus einem Volk. Sie ist in einer Diaspora weltweit verstreut. Kann man gar nicht sagen. Wir sind ja nicht, wir waren ja nicht irgendwo mal konzentriert, sondern leben in einer Diaspora. Und Esperanto kann man überhaupt nicht vergleichen mit diesen mächtigen Sprachen Französisch, Englisch, Deutsch. Und sagen, naja, ich habe mich auf dem Marktplatz hingestellt in Lissabon und da konnte weder einer Deutsch noch Esperanto noch Plattdeutsch. Also das ist unfair, nicht? Aber du hast ja schon richtig gesagt, du hattest also eine Basissprache, eine romanische, also Italienisch, und das kann man dann sozusagen als Basisverständigung beginnen, geht aber dann, und das war ja meine Frage, wenn ich in einem Land längere Zeit bin, nicht Tourist, längere Zeit bin und arbeite und bleibe, dann ist es also wichtig, diese Sprache des Landes zu lernen, weil man sonst nicht zurechtkommt. Oder ist das verkehrt?
Ja, hast du recht.
Prima. So, das war also der dritte Punkt.
Ja, der vierte und fünfte Punkt, die sind eigentlich relativ klar und relativ einfach. Wenn man die sich mal vorliest, da brauchen wir gar nicht lange drüber diskutieren, finde ich. Die sind sehr eindeutig und sie versteht doch jeder sofort, ne?
Ja, man könnte aber trotzdem vorstellen.
Ja, eben.
Sag mal.
Wir sind für eine Sprachpolitik, die nicht zur Verdrängung von Sprachen führt.
Ja.
Das heißt, es ist doch ganz einfach, Sprachen sollen nicht dadurch verschwinden, dass wir einfach sagen, die Sprache wollen wir nicht in der EU, wir nutzen sie nicht, macht doch damit, was ihr wollt, sozusagen. Mhm. Und zweitens, gegensprachige Diskriminierung, das heißt einfach, eine andere Sprache nicht herabwürdigen, nicht schlecht machen, nicht verurteilen. Und nur jemanden verurteilen, weil er diese Sprache spricht und kein Deutsch kann.
Ja, also Sprachverdrängung. Man kann genauso Sprachen verdrängen, wie man Menschen eliminiert. Das ist leider so. Und wenn man nicht aufpasst, und es ist leider so, die Tendenz von den 7000 Sprachen der Welt gehen jährlich so und so viel verloren, weil die Sprecher, die diese Sprachen noch beherrschen, selber kein Vertrauen zu ihrer eigenen Sprache haben. Und da müssen zum Beispiel die Iren in Europa aufpassen, dass sie nicht die Sklavensprache, also die Kolonialsprache der Engländer, die praktizieren sie ja in Irland und haben sich in den letzten 20 Jahren erst wieder besonnen auf ihre Sprache. Das ist zwar nicht mehr rückgängig zu machen, aber sie wollen wenigstens versuchen, das Irisch wieder zu beleben und wieder in den Alltag einzubringen. Oder die Sorben, die vor noch nicht mal 100 Jahren vielleicht 100.000 waren oder 200.000, sind heute nur noch 50.000 oder noch weniger. René spricht ja Sorbisch, oder die beiden Sprachen, die dort in Sorbien sind. Und auch die Sorben müssen aufpassen, aber das müssen die Sorben machen, sonst verschwindet ihre Sprache.
Nee.
Das ist also das eine. Immer ist derjenige selber schuld. Oder die Plattdeutschen. Es sind nur noch ein paar Millionen im gesamten deutschen Raum, die Plattdeutsch sprechen. Sie selber haben Schuld, dass das so ist. Es gibt derzeit unter jetzigen Verhältnissen keinen Druck mehr gegen das Plattdeutsche. Das war vor 100 Jahren anders. Das ist damit gemeint. Verdrängung von Sprachen durch die Hochsprache. Ja, wir kommen dann doch noch später zur Diskriminierung. Die Musik.
Ja, jetzt kommt der dritte Titel von Hanna Haller.
Zwischen uns stehen Stühle und Tisch, zwei Gläser mit Wein. Und außerdem noch 15 Jahre. Und du sagst, du fühlst dich so alt. Tatsächlich, mein Freund, du hast schon ein paar graue Haare. Dann erzählst du mir davon, wie es früher mal war. Ja, ich weiß, damals ein wildes Leben. Sehnst du dich danach zurück? Mag dich heute viel mehr. Wilde Jahre deines Lebens, diese Jahre sind vorbei. Heute und morgen, da ist es zu Ende. Glaube mir, ich bin heute froh, wie ruhig du bist. Ich gebe mich in deine Hände. Danach hast du hochgeschrieben, um alles um dich. Um dich, heute zähl für dich auch andere. Heute zähl auch ich für dich.
Die Esperanto-Welle des Esperanto-Vereins Neubrandenburg. Im Studio ist Werner, René und Stefan. Wir bilden die Redaktionsgruppe.
Wir sind auf ND Radio Treff 88,0.
88,0. Unsere Adresse im Internet ist www.esperanto-nb.de. Das ist ein Warenhaus von Ideen und Informationen, die Sie dann vorfinden.
Oh,
und
um andere viele.
Und gestern aktualisiert und ganz toll. René ist unser Redakteur und da bedanken wir uns mal auf diesem Wege, dass er das sehr ideenreich und treu erledigt. Punkt Nummer 5 unserer Sonnenberger Leitsätze. Das sind also autorisierte, sagen wir mal, Punkte, die die Esperanto-Bewegung derzeit betrifft und die uns bewegen. Wir sind gegen sprachliche Diskriminierung. Das ist also ein ganz heißes Eisen und hier ecken wir sozusagen aber auch überall an, weil wir sagen, wir möchten, wir unterstützen, ja, wir wollen, dass alle Sprachen der EU gleichberechtigt behandelt werden. Und so wie ich oder wie die EU oder die Gremien der EU oder wie auch immer andere Sprachen nicht anwenden, das ist eine Diskriminierung. Es wird also ein großes Ausschreiben für ein Projekt gemacht. Betriebe können sich bewerben und können in einem bestimmten Zeitraum unter bestimmten Bedingungen sozusagen ihren Kostenvoranschlag dort unterbreiten. Da geht es meines um große Sachen der EU. Das wird nur in Englisch gemacht und man zwingt alle Teilnehmer der EU, dieses Englisch erst einmal in ihre Nationalsprachen zu übersetzen. Das macht die EU, das müsste die EU machen, und zwar zeitgleich. Und müsste dann in ihrer National oder müssten dann dürfen in ihren Nationalsprachen ihren Vorschlag den Behörden der EU übergeben. Das dürfen sie nicht. Und wenn sie Krach machen, wie zum Beispiel die Franzosen oder andere, wird das mit monatelanger Verspätung übersetzt, dann ist aber der Termin schon wieder vorbei, der Bewerbungsfristen. Das ist Diskriminierung, indem nicht alle gleichberechtigt sich zu einem bestimmten einfachen, was heißt einfach, zu einem Projekt, die also vergeben werden an große Betriebe. Und das ist eine der Diskriminierungen. Es gibt weitere Diskriminierungen, indem Angestellte der EU, die also dort arbeiten wollen, in den Büros der EU, die Länder entsenden sie ja, dürfen nur Bürger sein, die aus einem englischsprachigen Land kommen. Alle anderen werden diskriminiert, eindeutig diskriminiert. Und das kann man unendlich so fortsetzen. Und nun wollen wir keine Klage hier aufwerfen. Man muss nur den Bürgern in der EU, allen Bürgern klar machen, alles was hier geschieht, ist Diskriminierung eurer eigenen Sprachen. Und zwar aller Sprachen, außer dem Englischen, obwohl die Briten mit Europa gar nicht am Hut haben. Sie fühlen sich weder als Europäer, noch sind sie der EU irgendwie verpflichtet. Sie machen alles, aber nichts, was der EU hilft, weiterzukommen. Sie leben noch in ihrem alten Imperium und sind Oberhaupt aller möglichen Staaten, die damals Kolonien waren. Also ist es nicht böse gemeint, aber die Briten sind nun mal leider keine richtigen Europäer. Sie gehören zwar geografisch, aber politisch sind sie nicht Europäer und fühlen sich auch mehr als US-Amerikaner, sagen wir mal. So, und nun wird mit dieser Sprache, die eigentlich gar nicht so richtig zu Europa gehört, wird also Schindluder getrieben und das nennen wir Diskriminierung. Vielfältig. Es ist also unwahrscheinlich, was hier passiert. Studenten, die ihre, nun dürfen wir ja nicht mehr Diplom-Ingenieure sein und wir dürfen auch nicht mehr Doktor sein, die jetzt ihre Arbeiten schreiben in wissenschaftlichen Bereichen, müssen das übersetzen lassen. Denn niemand, auch wenn er fließend Englisch glaubt zu können, kann eine wissenschaftliche, anerkannte Arbeit international veröffentlichen. Das muss, er kann sie Englisch vorfertigen, aber das muss dann von einem englischsprachigen Fachmann noch einmal überarbeitet werden. Das kostet nebenbei Geld und Zeit. Und das ist auch Diskriminierung. Warum in alles in der Welt schreiben und sprechen unsere Wissenschaftler nicht Deutsch und die Franzosen Französisch? Das konnte mir bisher noch niemand erklären. Und ich hoffe, dass die Chinesen, und da schreibe ich den Chinesen auch immer wieder, sie haben ja so eine Staatsredaktion, schreibt Chinesisch. Das ist das Selbstverständlichste der Welt, dass ihr eure wissenschaftlichen Erkenntnisse Chinesisch veröffentlicht. Und wer sie lesen will, muss eure Sprache können. Das machen die Briten und die Amis ja genauso. Gut, das ist jetzt Diskriminierung. Ein heißes Eisen ist gar nicht erkannt. Die Menschen unterwerfen sich diesem Diktat klaglos. in der ganzen Welt, in Europa natürlich auch. Und das ist das, was eigentlich unsere Aufgabe ist, darauf hinzuweisen. Überlegt euch, was ihr macht. Eines Tages gibt es euch als Volk nicht mehr, als Sprache nicht mehr und so weiter. Das ist nur noch eine Sonntagssprache. Gut, ist die Musik schon wieder dran?
Ja. Ich glaube ja. Oder was meinst du?
Ja.
Wer man nickt, dann machen wir Musik
mit
Hammerhaller.
Sie hören auf NB-Radio-Treff 88,0, eine Sendung der Esperanto-Welle vom Esperanto-Verein nach Brandenburg. Wir sprechen über die Sonneberger Leitsätze. Das sind Gedanken oder Festlegungen innerhalb des Deutschen Esperanto-Bundes zur europäischen Sprachpolitik. Und ein Punkt unter dieser Rubrik Allgemeine Politik heißt, wir regen einen EU-weiten zwischenstaatlichen Dialog über die Sprachpolitik an. Dabei fällt mir ein, dass wir vor einigen Jahren, sind vielleicht 3, 4 oder 5 Mal, einen Europaabgeordneten aus Straßburg hier hatten, also Straßburg-Mecklenburg, und den haben wir dazu auch befragt. Und der hat gesagt, also wenn es um Esperanto geht, dann sagen wir europäischen Länder, lasst uns in Frieden, was wollt ihr wieder schon von uns? und dann noch mit Esperanto. Ich meine damit aber, dass es nicht unbedingt um Esperanto geht, sondern dass die Länder einmal erkennen müssen, dass was Werner gerade vorher von der Diskriminierung sagte, das ist ihnen nicht so bewusst anscheinend, den Völkern, oder auch wollen sie nicht darüber reden, jedenfalls die Politiker nicht, die sind damit zufrieden und ich vermute, weil sie keine bessere Lösung wissen. Man sollte aber darüber diskutieren, wie wir endgültig oder einmal weitermachen wollen. Erst mit deinem eigenen Bevölkerung und dann gemeinsam in der EU. Und das fehlt meines Erachtens nach.
Das fehlt total.
Na, ich sehe ja eher, dass eigentlich keiner eine Lösung weiß. Oder?
Ja, sie fürchten sich vor der Diskussion.
Ja.
Die große Politik, die das aber nicht sagt,
ja,
handeln aber ganz energisch danach, aber sie sagen es nicht offen, ist, sie wollen nicht über das Sprachenproblem in der EU reden. Und genau wie Dr. Kindermann da von der SPD sagte, er hat auch unterschrieben für Esperanto, dass das da diskutiert wird in der EU, hat er mir versichert. Und da waren gar nicht so wenig, die das unterschrieben haben. Es geht darum, dass man sowohl auf staatlicher Ebene als auch auf EU-Ebene dieses Sprachenproblem aufs Tapet bringt und mal erläutert, wo es hingehen soll. Und noch sind sie nicht so weit. Sie machen zwar nur noch in Englisch, auch Französisch wird derzeit unterdrückt, sodass nur noch eine Sprache übrig bleibt. Aber es ist noch darüber nichts beschlossen worden. Das wird einfach gemacht. Mit aller Gewalt, mit allem Nachdruck. Und was uns betrübt macht, ist, die Menschen, sowohl die Mitarbeiter in der EU, als auch die Delegierten, also die gewählten Vertreter der 27 Staaten, alle nehmen das klaglos hin. Und das kann nicht gut sein. So, und wir möchten, dass man darüber wenigstens mal redet und sagt, warum sollen wir amerikanisiert werden? Man möchte uns das bitte mal erklären, wie das in Einklang zu bringen ist, diese Amerikanisierung, mit der Grundidee der EU. Wir wollen eine vielkulturelle, oder das Bild der Vielkulturen in Europa erhalten, fördern und entwickeln und so weiter. Das ist also ein nicht zu vereinbarender Widerspruch, den wir da sehen. Wenigstens drüber reden. Nebenbei gesagt, die Esperanto-Freunde haben nicht locker gelassen. Sie haben ihre Verbündeten in der EU, also die Abgeordneten, das sind ja die wirklich gewählten Vertreter. Es gibt dort Foren, es gibt dort Diskussionen, immer wieder zu diesem Problem. Und da kann man sich so viel ärgern über uns, wie man will. Wir haben auch inzwischen eine Partei, die sich für Esperanto einsetzt, ganz energisch, natürlich noch schwach und unbedeutend und ohne Geld und so weiter, aber immerhin, sie hat ein Mandat von so und so viel 1000 Wählern und kann dort ihre Meinung interpretieren und sagen. Und ich wollte noch mal sagen, wenn man mal sich die Mühe macht und geht in die deutschsprachigen Seiten der EU, man gibt also rein Europäische Union und will in Deutsch, da kriegt man auch eine deutsche Seite, so wie man die Links bedient, für das Englisch. Das ist Diskriminierung. Der Punkt ist zwar schon abgehandelt,
ja.
Das kann nicht sein. Das kann einfach nicht sein. Dass man nur formell so zum Schein das Deutsch macht und wenn ich dann aber tiefer reingehen will, pops, bin ich ins Englische. Oder, das ist jetzt diesen Punkt 6 an, den wir diskutieren, es gibt ja diese Foren zu allen möglichen Themen und es gibt ja wirklich viele Themen. Und ich verstehe auch die armen, beklagenswerten Abgeordneten, womit die sich überall beschäftigen müssen. Mit dem Heringsfang und mit der Umweltverschmutzung und mit diesem und mit jenem und dessen Tunnel und ich weiß nicht was. Und wie die Gurken zu wachsen haben. Und nun kommen wir auch noch mit unserer Sprache dazu, nicht? Das muss ja nerven.
Ja.
Und nochmal an diese Foren, da wird dann diskutiert in allen möglichen Sprachen über diesen Punkt 6, zwischenstaatlicher Dialog zur Sprachenproblematik. Da geht es ganz schön heftig einher. Es gab auch ein Kommissionsmitglied, das mal dort verantwortlich war. Der war ganz verzweifelt, weil alle möglichen Leute, die nicht aus dem Esperanto kamen, die nicht Esperanto-Freunde waren, immer wieder diese Idee des Esperanto aufs Tapet gebracht haben, direkt oder indirekt, je nachdem, wie die Formulierungen waren. Dieser arme Orban wusste schon nicht mehr ein noch aus und hat gesagt, er schließt jetzt diese Seite. Weil alle wollen eine neutrale Sprache in der EU haben. Und das kann nicht sein. Und damit wurde die Diskussion abgewürgt. Er war nicht in der Lage, darauf zu antworten. Er kann nicht auf jede Sache antworten, aber doch generelle Antworten geben. Und hat dann nur rumgeeiert, war weder Fisch noch Fleisch. Und als das dann immer konkreter, immer härter wurde, Die Seite wurde geschlossen. Das war wie in der DDR früher. Wenn es Probleme gibt, dann werden sie untersagt, darüber zu diskutieren. Und damit waren dann die Probleme gelöst. So geht es natürlich nicht.
Ja, das merken wir auch in China und in Großbritannien, dass es so nicht geht.
Das geht ja nicht.
Dann machen die Leute keine
Ja, und dann wird es unsachlich.
Ja.
Wenn ich ein Volk oder eine Schicht oder ein Teil eines Volkes zu sehr diskriminiere, irgendwann bricht sich da die Wut ihre Bahn und dann wird es unsachlich, dann brennen Häuser, dann Autos oder Menschen ermordet. Das geht natürlich nicht in Großbritannien. Wenn ich Protest anmelde oder auch in Deutschland, wir haben ja auch so eine Leute, die in Berlin dann immer zum 1. Mai oder wann das ist.
Genau, bei allen möglichen Anlässen.
Wir haben so viele Möglichkeiten.
Beim Sport, ne?
Wir haben Möglichkeiten, an den Wahlen teilzunehmen. Das machen die Deutschen mit 60%. Ja. Ich denke noch an die DDR-Bevölkerung, die rumgejammert hat bis zur Wende. Sie können nicht wählen und nicht wählen. Jetzt können sie wählen. In 4 Wochen ist Wahl. Bitte, liebe Hörer, gehen Sie zur Wahl. Wählen Sie eines der demokratischen Parteien. Lassen Sie die Finger weg von den Nazis, die können nichts lösen, aber wählen Sie, nehmen Sie, das ist ein Bürgerrecht, das mühselig erkämpft wurde. Aber jetzt kommen wir zurück zur Sprache.
Ja.
Erstmal kommen wir nochmal
zur Musik.
Wir singen nicht selbst, wir lassen singen, und zwar Hanne Haller.
Achtung, Achtung, liebe Hörer und Hörer, Sie hören die Esperanto-Welle auf NB Radio Treff 88,0 mit unserer Themensendung heute zum Thema Sonneberger Leitsätze, die Meinung oder die Grundsätze, die der Deutsche Esperanto-Bund zur europäischen Sprachpolitik für sich festgelegt hat. Und da, Werner, bin ich nochmal interessiert oder gespannt, sagst du mal zu dem Punkt, wir unterstützen die Idee, die Europahymne auf Esperanto zu singen.
Das ist interessant, das ist etwas ganz Neues. Das ging vor einiger Zeit, vor 14 Tagen, um die Welt oder in Europa, durch Europa. Und das ist folgende Idee. Wir haben ja keine Verfassung, keine Konstitution in Europa. Durch diese vielen Völker und verschiedenen Meinungen haben wir ja kein Grundgesetz sozusagen, sondern sowas Ähnliches. Das darf aber nicht so heißen. Und wir haben auch eine blaue Fahne mit 12 gelben Sternen, die ist aber nicht offiziell. Und wir haben auch eine Europa-Hymne, die von zwei Deutschen nicht als Europahymne geschaffen wurden. Ein wunderschönes Gedicht von Schiller mit einer noch wunderschöneren Melodie von Beethoven. Freude, schöner Götterfunke. Und nun wird das einfach immer als Europahymne praktiziert, haben wir nichts dagegen. Es gibt Völker, die dagegen sind, weil das zwei Deutsche sind. Da frage ich mich, aus welchem Volk sollen dann die kommen? Sondern
ja.
Wenn das, die Deutschen sind nun mal das größte Volk in Europa, aber ist egal. Und nun kommt die Idee, ich glaube gar nicht, dass das vom Esperanto gekommen ist, sondern von außen. Die haben gesagt, wir brauchen eine zur Festigung oder Schaffung und Festigung der europäischen Identität. Man hat ja eine polnische Identität, eine französische und so weiter, und brauchen wir auch die nächsthöhere Ebene, eine gemeinsame europäische Identität. Dazu gehört Hymne, Fahne und vielleicht eine gemeinsame Sprache, die nicht aus einem Bevölker kommt. So. Und nun wurde die Idee geschrieben, allen Parlamentariern, allen Parteien in Europa zugesandt, jeweils natürlich in ihren Sprachen, das wurde nicht in Englisch oder so, oder nicht nur, sondern auch auf Deutsch und natürlich auch auf Esperanto, gesagt, damit wir eine gemeinsame Hymne haben, soll sie, diese Melodie ist ja klar, dass diese Freude, schöner Götterfunke ins Esperanto ist ja schon übersetzt, wird ja auch schon gesungen, dass man das nur autorisiert, wenigstens mal probiert. Das ist neutral, da kann keiner rummeckern, da sollte man das wenigstens versuchen. Das ist dieser Punkt Nummer 4. Wir sehen, wir schaffen gar nicht alle Leitsätze. Wir werden nochmal darüber zu reden kommen. Und nun, wie viele Minuten sind da noch?
Es sind noch 2,5 Minuten. Eine Minute kannst du noch reden.
Eine Minute. Ja. Da wäre noch der Punkt 6 zu erwähnen, unserer Leitsätze des Esperanto-Bundes, dass Esperanto als Relaissprache bei den Übersetzungen im Europäischen Parlament doch mal ausprobiert sein sollte, das würde so funktionieren, Esperanto würde gar nicht auftauchen offiziell, sie ist aber das Zentrum. Da würde man denn Slowenisch ins Esperanto, vom Esperanto ins Polnische, vom Slowenen Esperanto und von da ins Französische, von da ins Deutsche und so weiter. Das wäre eine ganz tolle Sache, es gäbe nicht so viele Varianten, es ist viel präziser, Esperanto ist eine sehr exakte und eine sehr nuancierte Sprache, die sehr sich anschmiegt an die Sprachen, die zu übersetzen sind. Und man sollte wenigstens mal probieren. Es hat schon mal so etwas gegeben, aber ist wieder fallen gelassen worden, vor einigen Jahrzehnten. So, das ist eine Idee, mal ausprobieren.
Ja, und jetzt sind wir schon am Ende. Und dann heißt es nur noch, Wiederholung dieser Sendung am 19. August ab 18 Uhr und die nächste Esperanto-Welle ist geplant für den 1. September ab 18 Uhr.
Guckt das mal an.
Verantwortlich für diese Sendung Esperanto-Welle am 17. August war Bernhard Lehn.
En la Mondon, Venus Nova Centro, Salamondo, Iras Porta Voco, Per Flugiloi de Facila Vento, Nun de Loco, Flugo Gi Alloco, Ne Aglavo, Sangon Sui Fanta, Gila Homan, Tiras Familion, Alla Monte Eterne Militanta, Gi Promessa, Sanctam Harmonion. La santa signo del espero collettiva.